Ihr seht schon hier an der Wand das Thema. Wir predigen in der Regel so durch ganze Bücher hindurch. Und wir sind diesmal im Jakobusbrief. Und dann geht es heute um eine Ermahnung, die reiht sich nahtlos hinter die Warnung von der Selbstsicherheit ein. Ihr habt vielleicht vom letzten Mal noch das im Ohr, was der Ralf uns weitergegeben hat aus dem Wort Gottes, wo es dann darum ging, dass wir, wenn wir doch irgendwas abschließen wollen, dass es darum geht, so der Herr will und wir leben. Also vorher ging es um die Warnung der Selbstsicherheit und eben davor zu meinen, dass man selbst seines Glückes Schmied wäre und sein kann. Und heute geht es um die Warnung vor der Habgier, vor dem Verlassen auf Irdisches, auf Reichtum. Ich komme hier jetzt gleich zum Bibeltext. Da heißt es: Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. Der erste Gedanke, der mir gekommen ist bei diesem Abschnitt, da heißt es: Gott ruft die Reichen auf, ja, weint und heult. Denn der irdische Reichtum, der wird einmal verfaulen. Scheinbar taten die Reichen das nicht. Deshalb bekommen sie ja die Aufforderung. Weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Die hatten das überhaupt nicht im Blick. Die hatten das nicht im Blick. Wer sind denn eigentlich diese Reichen, an denen Jakobus schreibt? Ist ja auch wichtig. Wo sind sie denn zu finden? Jakobus hat den Brief nicht an eine reiche Stadt geschrieben, sondern er schreibt an Judenchristen, die in vielen heidnischen Städten zerstreut lebten. So fängt auch dieser Brief an. Jakobus Kapitel 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. In diesen verschiedenen Versammlungen der Judenchristen, also die haben alle den Messias angenommen, ja, da gab es tatsächlich reiche Leute. Denn es heißt hier in Vers 9 im gleichen Kapitel 1, der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen und der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Also hier, Niedrigkeit ist im Gegensatz zu den Reichen ist eher der Arme oder der, der mehr Geld hat. Und Jakobus führt gleich weiter auf, dass Reiche durch ihr Geld sich nicht selbst erhalten können. Ja, steht hier gleich weiter. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen und mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken in seinen Wegen. Und in Kapitel 2, das ist ja hier Kapitel 1, in Kapitel 2, 1 und 9 wird die ganze Gemeinde ermahnt, dass sie doch bitteschön keinen Unterschied machen soll, wenn ein Mensch kommt, der reich ist und einer, der arm ist. Da heißt es nämlich, meine Brüder, verbinde den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit dem Ansehen der Person. Wenn ihr aber die Person anseht, so begehrt ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Also in diesem Zusammenhang geht es darum, ja, wenn jemand reich war, dann ja, komm bitte, setzen Sie sich mal hier hin, und der arm ist, du kannst da hinten stehen bleiben, das passt für dich auch. So nicht, bitteschön. Leider war es bei den Christen leider nicht so. Ja, deshalb musste man sie auch ermahnen. Sie waren verblendet, dass sie die Reichen den Armen vorzogen. Gott möchte, dass Christen überhaupt gar keinen Unterschied machen. Und sie dürfen es auch gar nicht. Ob reich oder arm, alle haben die gleichen Rechte, alle sind gleich wertvoll. Dies war leider, wie ich schon gesagt habe, bei der ersten Christenheit nicht überall der Fall. Das Streben nach mehr haben wollen war auch damals sehr stark vorhanden. Deshalb wollte man sich vielleicht auch bei den Reichen gerne mitsonnen. Neid erwähnt der Apostel in seinem Brief dreimal. Und zwar in Kapitel 3, Vers 14, 3, Vers 16 und 4, Vers 2. Somit wird deutlich, die Reichen sind Menschen, die in die Gemeinde kommen. Einmal. Menschen, die sich selbst als Christen verstehen. Vielleicht auch Christen sind. Und auf einen bösen und gefährlichen Weg sich befinden. Dies möchte ich nicht von vornherein ausschließen, denn Reiche werden in Kapitel 1, 9 und 10 auch Brüder genannt. Wenn hier Jakobus schreibt, ihr Reichen, dann waren es Leute, wie gesagt, die beim Gottesdienst mitgesungen haben und mitgebetet haben. Und als der Brief in den einzelnen Versammlungen vorgelesen wurde, wussten die Leute, wer denn da gemeint ist, ja? Wer da in Gefahr steht und wer nicht. Jakobus beschreibt sie nämlich. Er tut es nicht, weil er gerne Menschen bloßstellt, sondern um darauf hinzuweisen, was Christen umbringen kann. Ja? Was uns im Glaubensleben hindern kann. Auch wenn Jakobus hier die Reichen anspricht, weiß er natürlich, wie der Apostel Paulus, dass er nicht vor allem gegen Fleisch und Blut zu kämpfen hat, ja, sondern es steckt ja jemand dahinter. Unser Kampf, so heißt es, richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Nicht der Mensch ist wirklich der Gegner des Christen, nie. Ja, nie. Wir kämpfen nie gegen Menschen. Ja. Auch hier nicht, gegen Reiche. Ja. Sondern der Mensch kann in Sünde verstrickt werden, und zwar von dem, der der Erzfeind ist. Der Feind ist immer derjenige, den der Herr Jesus selbst als Menschenmörder bezeichnet hat. Es ist der Teufel. Er gibt Gedanken des Abfalls in die Herzen, und dann verwirklicht sich das natürlich auch. Der Mensch, der sich freiwillig darauf einlässt, handelt dann dementsprechend. Warum sage ich das? weil es auch darum geht, dass wir diese Dimension dahinter nicht außer Acht lassen dürfen. Bei all unseren Sünden und bei all unserem Versagen. Wir erleben das hier auch. Ja, also es ist ja nicht nur, ach, das sind bloß die Leute da draußen, sondern auch wir sündigen bei unserem Versagen. Dann heißt es, fliehe von dem Bösen. Und zwar berge dich bei Jesus. Du alleine bist zu schwach. Hier wie der kleine Mann hier. Warum sollen nun die Reichen weinen? Welchen Grund gibt Jakobus denn an? Sind wir wieder im Text? Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet. Reichtum verfault, Kleider zerfressen, Gold verrostet. Alles, was sie ihr schönes Eigentum nennen, ist dahin. Haben Sie denn das schon erlebt? Nein, sie waren noch reich. Aber Gott will eindeutig klarstellen, was geschieht mit dem Material, das hier gesammelt wird. Er lässt es in der Gegenwartsform aufschreiben, um deutlich zu machen, wisst ihr, das trifft hundertprozentig zu. So wie die Ankündigung einmal seines Sohnes 700 Jahre bevor er geboren wurde. Zum Beispiel in Jesaja Kapitel 9, 700 Jahre vor der Geburt Christi ist das, da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Wenn damals die Leute gelesen haben, ja, uns ist es geboren, ja, wo ist er denn? Ja, da hätten sie sich noch 700 Jahre gedulden müssen. Ja, so ist es. Und wenn Gott etwas sagt, was hundertprozentig zutrifft, ich meine, alles, was er sagt, trifft hundertprozentig zu. Nur ist es so, wenn er das nochmal unterstreichen möchte, dann sagt er das in der Gegenwartsform. Das andere, kann Gold rosten, Reichtum verfaulen? Nein, aber damit soll jedermann es auch deutlich gemacht werden, es geht alles zu Ende. Hab und Gut geht zu Ende. Unter welchen Umständen müssen denn die Reichen weinen? Wenn ihr Schatz ihr Reichtum ist, dann müssen sie weinen. Also wenn sozusagen sie sonntags nachmittags ihre Sparbücher aufschlagen, ihre Aktien betrachten und sich darüber freuen, wenn das so ist, ja, dann müssen sie weinen, weil das eben vergeht. Wenn sie nicht sagen können, wie der Psalmdichter Asaph, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Neben dir begehre ich nichts auf Erden. Ja. Wenn ihr Schatz Geld ist und nicht Gott, dann müssen die Reichen weinen. Gott ist aber nicht gegen Reichtum. Es gab so viele reiche Gottesmänner. Zum Beispiel Abraham, Hiob, David, Mose. Alle diese Personen waren sehr reich. Aber, und das zeichnet sie alle ausnahmslos aus, sie waren nicht bestrebt, reich zu werden. Sie waren bestrebt, Gott zu dienen. Der Reichtum war nur eine Folge, aber nicht das Ziel. Verstehen wir? Ja? Reichtum kann Gott schenken, aber Reichtum soll nicht das Ziel in deinem Herzen sein. Oh, ich will mal reich werden. Besonders bei Abraham wurde das deutlich. Lest mal die Geschichte. Es ist wirklich toll, mal in diese da nochmal durchzulesen und das zu sehen, wie der Lot reagiert und was der Abraham da macht. Denn der Lot, der wollte reich werden.
der wollte ja nahe bei Sodom, da waren nämlich die gewinnbringenden und saftigen Weiden. Lot selbst musste dann aber, als die Städte Sodoms und Gomorras unterging, traurig von all seinem Reichtum sich trennen. Und seine Frau konnte das nicht, ne? Und ging mit ihrem Hab und Gut unter. Ne? Nächste Person, Hiob. Hiob ließ seinen ganzen Reichtum fahren und hielt sich an Gott fest. Später wurde er aufgrund seines Glaubens reicher als zuvor. David. David wurde nicht ein reicher König, weil er den Wunsch in seinem Herzen hegte, wenn ich einmal reich wäre. Nicht. War nicht. Sondern weil er Gott dienen wollte. Das war's. Er wollte Gott dienen. Der kleine Hirtenjunge, der sich aufregte, dass das ganze Heer von Saul nicht gegen die Philister kämpfen konnten. Ja? Und Gott hat ihn gesegnet und reich gemacht. Gott war sein Schatz. Mose wird im Neuen Testament als leuchtendes Beispiel vorgestellt. Um Gottes Willen hat er auf Reichtum verzichtet, obwohl er reich war. Ja, er hatte ja vorher Schätze in Ägypten. Und dann hinterher, er durfte ein großes Volk führen. Oder? Millionen Leute gingen hinter ihm her und die hatten die Schätze aus Ägypten mitgenommen. Ne? Die ganzen Ohrringe so, oder was sie noch hatten. Das Herz, ja, muss bei Gott sein. Und dann kann man materiellen Verlust auch überwinden. Dann kann man um Gottes Willen hergeben. Dann weint und heult man nicht, wenn es heißt, du musst dich von deinen Gütern trennen. Warum sollen aber jetzt diese Leute heulen? Heult und weint. Es soll deutlich werden, wem sie huldigen. Und was ihnen wichtig ist, was sie zu Tränen rührt, es ist der Verlust ihres Wohlstands, es ist der Verlust ihres Schatzes. Gottes Wort sagt, hänge dein Herz nicht daran. Es wird vergehen. Wenn wir uns nach dem Gottesdienst ins Auto setzen, nach Hause fahren und in unsere Wohnung gehen oder in unser Haus, sieh dich um und frage dich, könntest du um Gottes Willen alles hergeben? Ist Christus mehr wert als das, was du hast?
Das ist ein Test.
Es ist jetzt kein Befehl, du musst es weggeben, ja? Aber es ist ein Test für dein Herz, ja? Und wenn du merkst, oh, es fällt mir so schwer, dann bete und bitte Gott darum, dass es dir leichter fällt. Du kannst es ja dann schon mal ein bisschen probieren, indem du mehr spendest oder so. Aber muss ja nicht hier in die Gemeinde sein, aber grundsätzlich, ja? Ich komme mal zum nächsten Punkt. Irdischer Reichtum tötet das geistliche Leben. Irdischer Reichtum vergeht nicht nur, ja, was wir gesehen haben, jeder muss mal hergeben, ja, das weiß auch jeder Mensch, ja, sondern der irdische Reichtum vergeht nicht nur für mich, sondern er lässt auch den Menschen, der sich an ihn hängt, vergehen. Hier heißt es in Vers 3,
und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Stellt euch das mal vor. Der Mensch wird durch sein Festhalten am Vergänglichen mit nach unten gerissen. Er wird, so heißt es im Bibeltext, zerfressen. Von dem aggressiven Gedanken festhalten zu wollen und der Erkenntnis, nicht festhalten zu können. Je älter man wird, desto schlimmer kann es werden. Ich habe alte Menschen kennengelernt, die nicht loslassen konnten. Ihr wisst, ich komme aus der Landwirtschaft. Und da gab es manche, die haben ihren Hof viel zu spät ihren Kindern abgegeben. Sie konnten kaum selbst noch Entscheidungen fällen. Aber abgeben konnten sie nicht. Umgekehrt gibt es aber auch Beispiele. Da ist einer noch gar nicht gestorben. Und schon wird das Erbe in Gedanken aufgeteilt und man erwartet sehnsüchtig den Tod, damit man eben an das Geld kann. Das gibt's auch. Gier nach Geld, nach Hab und Gut frisst den Menschen auf. Das Fleisch, was den Menschen als Menschen aussehen lässt, die weichen Gesichtszüge, ich sehe das bei einigen, ja? Die Freundlichkeit, die Hilfsbereitschaft, die Selbstlosigkeit, die Liebe, alles wird weggefressen. Zum Schluss bleibt noch ein Gerippe da, das krampfhaft sein Geld in den knorrigen Händen hält und dann muss man auch dieses irgendwann aus den Krallen lassen. Was wird den Reichen hier noch gesagt? Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Sie haben Schätze gesammelt, ja, aber es sind sicherlich nicht die Schätze, die man für den Himmel sammeln kann. Durch Werke, die in Verbindung mit Gott getan wurden. Nein, es sind Schätze auf Erde. Und wenn es Schätze sind, dann bedeutet das, dass derjenige, der sie sammelt, dass für den das natürlich auch wertvoll und wichtig ist. Sie sammelten diese Schätze zu einer bestimmten Zeit. Das heißt hier, in diesen letzten Tagen. Was sind eigentlich diese letzten Tage? Als letzte Tage bezeichnet das Neue Testament, so habe ich es eben verstanden, öfter die gesamte Zeitspanne zwischen Jesu Menschwerdung und seiner Wiederkunft. Denn, das heißt hier einmal im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1, nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn und so weiter. Also, wir sind in den letzten Tagen und sie werden immer letzterer. In dieser Zeit gilt es besonders, sich auf Christus auszurichten. Das ist es. Ja? Richte dich auf Christus aus. Er ist gekommen und er wird wiederkommen. Und jetzt ist die Zeit, dass du das im Hirn hast, im Schädel. Ja? Aber das taten die Leute nicht. Sie lebten auf ihren vergänglichen Schatz dahin und wurden dadurch angefressen. Sie verlieren mehr und mehr das, was Gott ihnen an Glauben, Hoffnung und Liebe geschenkt hat. An ihnen wird immer mehr das deutlich, wovon Paulus dem Timotheus warnt. Eine Warnung, Timotheusbrief, jetzt 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Denn die, welche reich werden wollen, also hier geht es darum,
wenn ich einmal reich wäre. So, in diese Richtung. Fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen, mal grundsätzlich. Ja? Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Übels oder alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Das Streben nach immer mehr Geld bringt einen um. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Seid noch da? Ja, gut. Irdischer Reichtum verdirbt den Charakter. Ja. Wie handeln diese Menschen? Geld bekommen tun sie gern. Also das ist sicher. Aber hergeben, das nicht. Die Arbeiter, die für sie im Feld waren, wurden nicht ordentlich bezahlt. Gott sieht das und möchte nicht, dass seine Leute so handeln. Ja, braucht ihr jetzt keine Gewerkschaft, sondern Gott selbst sagt, also der Arbeiter ist seines Lohnes wert und bitte belohnt ihn auch. Also lohnt, gibt ihm einen gescheiten Lohn, dass der leben kann. Wie weit wir selbst betroffen sind, immer mehr Geld haben zu wollen, können wir daran feststellen, wie ich schon mal vorher gesagt habe, wie leicht wir uns auch von Geld trennen. Sei es durch Spenden, wie leicht gebe ich ab, wie viel gebe ich ab. Sei es durch Ehrlichkeit, folgende Situation, wir gehen ins Schwimmbad. Altersgrenze der Kinder sind 10 Jahre. Eine ist leider schon 11, aber klein geraten. Was sagt der Familienvater, wenn er an der Kasse ist? Wie ehrlich bist du in deinem Nebenverdienst? Glaube nicht, dass es dir geistlich nicht schadet, wenn du schwarz arbeitest. Das ist ein Trugschluss, wenn du denkst, ein bisschen arbeiten da hier und dann kriege ich da was. Ich kann immer noch gut beten. Glaube nicht, dass es dir geistlich nicht schadet, wenn du in der Einkommensteuererklärung betrügst oder in Geschäften einkaufst, wo du nicht berechtigt bist. Man spart sich mal einen Euro, aber verliert dadurch das frohe und freie Leben eines Christen. Stück für Stück wird der Charakter verdorben und alles dreht sich ums Geld. Menschlichkeit? Manchmal Selbstverständlichkeiten werden nicht mehr getan. Wie hier. Die Arbeiter werden nicht mehr gerecht ausgezahlt. Der, der für mich etwas tut, bekommt nicht mehr seinen gerechten Lohn. Ja, in Vers 6 geht es sogar so weit, dass den reichen Leuten in der Gemeinde vorgeworfen wird, ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet und er hat euch nicht widerstanden. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet. Sicher, haben sie ihn nicht mit Gerichten verurteilt und mit Waffen erschossen, sondern eher mit Worten und mit Verachtung, mit menschenunwürdiger Armut. Wer ist denn der Gerechte? Ich weiß nicht, ob es die Arbeiter waren, die bei den Reichen arbeiteten. Gerecht ist ja der, der seine Hoffnung auf Christus, den einzig Gerechten, setzt. Und der auch deswegen nicht gegen seine Brüder vor Gericht geht, um sein Recht einzuklagen. Gerecht ist derjenige, der durch den Glauben und praktischer Nachfolge von dem gerechten Gott untadelig ist. Solch ein Mensch kann nicht den habsüchtigen Menschen, der sich Bruder nennt, vor Gericht widerstehen. Ihn bindet sein Gewissen an Gott. Das heißt, geht nicht vors Gericht.
Jedoch, seine materialistischen Mitchristen, was tun sie? Sie verurteilen ihn. Ihr Verhalten war schon so von Gottes Maßstäben entfernt, dass sie nur noch eben um sich schlugen. Ja? Sie sehen überhaupt in sich gar keine Schuld. Sie sind vielleicht clever. Das gibt's ja auch. Die Habgier nach irdischem Reichtum verdirbt den Charakter. Ich komme zum letzten Punkt. Irdischer Reichtum verblendet den Menschen. Da heißt es, ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt.
Auf Erden, genau, auf Erden.
Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Jede Familie, die ein Schwein, ein Schaf oder eine Kuh schlachtet, weiß, jetzt ist Fleisch im Überfluss da. Bevor alles schön portioniert wird und verpackt wird, damit man für einige Monate etwas zu essen hat, kann man jetzt schwelgen ohne Ende. Die Teller werden dreimal voll gemacht. Heute, wo man in der Regel nicht mehr selbst schlachtet, kann man sagen, ihr habt euch dem Genuss hingegeben wie am Buffet. Kennt ihr das? Da gibt es Leute, die häufen sich nur die Teller so voll und können es am Ende gar nicht alleine essen. Ihre Augen und dann ihre Lust, alles soll auf meinen Teller, ist so groß, dass man denjenigen, der mit mir isst, gar nicht mehr sieht. Er möchte auch noch ein Stück Fleisch, aber der ist halt hinter mir. Und ich lade mir viermal auf den Teller. Ja? Und dann werde ich zwei essen und die anderen zwei, die passen halt nicht in meinen Magen, schmeiß ich weg. Hier den Reichen wird gesagt, ihr habt euch dem Genuss hingegeben, habt üppig gelebt, habt euch gemästet, das heißt fett gemacht, wie am Schlachttag, immer aus dem Vollen geschöpft. Liebe Geschwister und Freunde, man kann diese Stelle auch so, wie die Lutherbibel es übersetzt, verstehen. Hier steht ja wie, schauen wir mal. Jakobus 5, ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Dabei wird der Schlachttag als Zeitangabe verstanden. Der Schlachttag, der Tag des genauen Hinschauens, der Abrechnung. Wenn der Herr Jesus kommt, wird es bei jedem offenbar, was in uns drin ist. Ein Beispiel. Ein Tier kann so lange leben und handeln bis zu diesem Tag. Ja, am Schlachttag. Dann wird das Tier geöffnet und man schaut rein, was es gegessen hat. So ist es. Wovon es sich ernährt hat. Wir wissen, das ist ja nur ein Bild. Aber ein Tag der Abrechnung kommt, auch über unser Leben. Und was wird von den Reichen gesagt? Selbst am Schlachttag, am letzten Tag ihres Lebens, kehren sie nicht um. Selbst wenn der Tod vor ihren Augen steht, messen sie sich noch mit irdischem, mit vergänglichem. Versuchen sie ihr Herz daran zu befriedigen. Leben sie auch ganz bewusst irdisch ausgerichtet. Nehmen sie noch alles mit, was sich mitnehmen lässt auf dieser Welt und füllen damit ihren Magen. Sie schlemmen, prassen, mästen sich selbst. So verblendet kann der Mensch sein. Auf solche Irrwegen kann man gehen. Und wenn man sie fragt, hallo du, Du bist doch schon lange Jahre hier in den Gottesdienst gegangen. Du weißt doch, dass jeder einmal vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Hast du schon gehört? Hast du auch gelesen? Was wirst du sagen, wenn dich dein Gott fragt, hast du zuerst nach meinem Reich getrachtet? Nach dem, was wirklich wichtig ist? Was wirklich wichtig ist? Vielleicht sagen dir dann diese Menschen, das geht dich doch gar nichts an, was ich mache. Vielleicht sind sie nicht ganz so grob, denken es aber und kehren nicht um. Dies ist eine traurige und doch wahre Botschaft. Habe ich schon erlebt. Wer dem Mammon dient, der hat es äußerst schwer, davon loszukommen. Und der Herr sagt ja auch, es ist leichter, dass ein Kamel hier durch ein Nadelöhr steigt, als ein Reicher in den Himmel geht. Dann erwähnt er aber auch noch, bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott kann Menschen auch aus dieser Fessel befreien. Diese Fessel, die heißt, strebe nach immer mehr Geld, nach Luxus, nach Vergnügen. Er kann unsere Gedanken dahin lenken, dass wir auf einmal anfangen zu streben nach immer mehr Gottesgemeinschaft, Gottes Erfahrung und Gottes Weg. Und liebe Geschwister, wenn man den Wunsch hat, Herr, befreie mich. Wenn man dann den Schritt wagt zu Gott, dass er mich trennt von dem allen, was mich fesselt. Wenn ich es abgegeben habe, wenn ich gesagt habe, Herr, du weißt, wie ich die ganze Zeit gelebt habe. Mein Geld und mein Gut gehören wirklich, wirklich, wirklich jetzt dir. Was kann man dann erleben? Ich glaube, zwei Dinge. Zwei Dinge. Einmal große Freude. Endlich frei. Endlich ein gutes Gewissen. Endlich Freude und Kraft im Christenleben. Da ist nämlich ein Stein, der mich so gehindert hat. Den habe ich jetzt Gott abgegeben. Und dann zum anderen, großes Erstaunen. Wie konnte ich nur so dumm sein und meine wertvolle Zeit und Kraft nur da hineinstecken? In etwas, was überhaupt keine Zukunft hat. Überhaupt nicht. Wenn der Dienst für Gott gegen den Dienst für Geld eingetauscht wird, dann ist es so, wie wenn man eine stabile Währung gegen eine Währung eintauscht, die in einer großen Inflation begriffen ist. Sicher, hat man auf einmal immer mehr Geld. Ja? Die Zahlen auf den Scheinen haben immer mehr Nullen. Aber wenn es heißt Abrechnung, was hat wirklich einen Wert? Dann kann man mit seinen Millionen, mit seinen vielen Geldscheinen, die Augen hier auf Erden haben funkeln lassen, zusammenkratzen und ein großes Feuer damit anzünden. Holz, Heu, Stroh werden einfach brennen. Wer sich befreien lässt, erlebt schon hier auf Erden große Freude und großes Erstaunen. Ich fasse zusammen. Irdischer Reichtum verfault. Irdischer Besitz geht sicher zugrunde. Der Gott von Deutschland, der Materialismus heißt, wird sterben, wird nicht überleben. irdischer Reichtum tötet. Irdischer Besitz nimmt den mit in den Abgrund, der von ihm besessen ist. Denk an Asaf. Wenn ich nur dich habe, wenn ich nur dich habe. Ja? Wir kennen den Ausspruch, Geld regiert. Sei noch da? Die Welt? Ja, genau. Die Frage ist, wer regiert dich? Wer besitzt dich, mich? Gott oder das Streben nach immer mehr Geld? Irdischer Reichtum verdirbt den Charakter. Das ist in meiner Heimat so ein geflügeltes Wort. Vielleicht kennt man das hier auch. Wobei nicht Geld selbst den Charakter verdirbt, sondern die Einstellung zum Geld. Hier wurden die nicht recht belohnt, die gearbeitet haben, nur damit die Reichen noch reicher werden. Dann, irdischer Reichtum verblendet den Menschen. Dass sich im Reichtum Mästen schlemmen, ja, macht uns blind. Er sieht nicht mehr, wozu er überhaupt hier auf der Erde lebt, wozu das alles hinausläuft. Und wenn er wirklich einmal Rechenschaft abgeben soll, was er ja tun muss, was er dann antwortet. Aber Gott kann befreien. Wir sollten jetzt eine kleine Zeit still im Gebet bleiben und nutze die Zeit, um für den zu beten, der dir immer wieder in der Predigt durch den Kopf gegangen ist. Vielleicht warst du selbst. Vielleicht jemand, der dir nahe ist. Der Hans macht dann den Abschluss. Amen.